SRF 2 Kultur.
Das Ende vom Geld, so heißt das neue Stück vom Autor Urs Widmer, das thematisch an seinen Erfolg aus dem Jahr 1996 Top Dogs anknüpft. Wieder geht es ums Geld, um die Wirtschaft und ihre Machenschaften. Das Stück spielt am Weltwirtschaftsforum in Davos. Und nachdem es am Zürcher Schauspielhaus abgewiesen und vor knapp einem Jahr in Deutschland uraufgeführt wurde, kommt es jetzt am Theater St. Gallen auf die Bühne. Karl Linder war am Samstag in der Premiere.
Eine verschneite Idylle. Die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums sind am Abreisen. Noch schnell einige Gläser Champagner kippen und die letzten News nach Zürich durchgeben.
Jo, Mus. Jo, ich bin noch in Davos. Aber ich sitze praktisch im Holz, gegenüber bin ich in Küsnacht.
Das ist Hans. Er ist Schweizer und Banker, Bösewicht und Finanzprediger. Hans hat eine große Klappe, Milliarden und alle Fäden in der Hand. Mit ihm sitzt eine ganze Reihe anderer illustrer Gestalten aus dem Politik- und Wirtschaftsfeld in der schicken Hotellobby. Sie konkurrieren ohne Unterlass, palavern auf hohem Niveau über Anlagefonds und Gewinnmaximierung. Da bricht das Funknetz zusammen. Ein Schneesturm kommt auf und fegt alles weg. Das Kapital und den Gewinn, die Illusion vom großen Geld. Wer eben noch meinte, König über sein Konto zu sein, mutiert zum Gefangenen, zur Bestie, zum wilden Tier. Das Ende vom Geld ist eine Parabel auf die heutige Wirtschaft, ihre Unübersichtlichkeit und fragwürdigen Errungenschaften. Es ist banal und stimmt doch. Geld stinkt, man kann es nicht essen und nach dem Fressen erst kommt die Moral. In der Inszenierung von Tim Kramer werden diese Allgemeinplätze schnell und plakativ verbraten. Was passiert, ist absehbar. Die Krise, die angeblich vom Geld auf den Menschen überspringt, zeitigt keine Folgen und tut niemandem weh. Widmers Figuren, Bundesrat wie Bischof, Unternehmer wie Professor, benehmen sich stereotyp klischiert, ob sie sich nun verprügeln, besteigen oder umarmen. Einzig der Koch, der wie der Teufel aus der Hotelküche auftaucht, ist plastisch in seiner Paranoia.
Von meinem Kopf hier geht alles aus. Der ganze Hass der Welt ist hier drin.
Wirtschaft und Politik sind im neuen Stück von Urs Widmer mehr Vorwand als Inhalt. Autor wie Regisseur lassen das moralische Karussell um menschliche Unzulänglichkeiten ungebremst drehen bis zur Apokalypse. Da verwandelt sich die Hotellobby zum Trümmerhaufen von schier biblischem Ausmaß. Der jüngste Tag bricht für alle an.
Du und ich! Du und ich! Du und ich! Du und ich! Du und ich.
Die finale Bilanz, das Sterben, lässt keinen aus. Das ist als Erkenntnis weder neu noch erschütternd. Am Ende fliegt das Ensemble als Schafherde verkleidet in den Theaterhimmel. Für diesmal sind wir davongekommen. Schön wär's, wenn die Krisen des richtigen Lebens genauso schmerzlos über die Bühne gingen.
Der Bericht von Karl Linder. Das Ende von Geld vom Autor Urs Widmer ist das nächste Mal am Freitagabend am Theater St. Gallen zu sehen. Elektra ist die Figur aus der griechischen Tragödie, die ihren Vater rächen will. Eine grandiose Tragödienfigur, Elektra trauert, sie hofft auf ihren Bruder Orest. Sie erwägt, die Mutter Klytaimnestra selbst zu töten. Ein immenser Stoff, viele sind daran gescheitert. Im Zürcher Schauspielhaus versucht jetzt Regisseurin Karin Henkel eine neue Interpretation der Elektra. Andreas Kloy war am Freitag in der Premiere.
Elektra steht vor dem Haus, im Regen, allein mit ihrer Trauer um den ermordeten Vater, ihrem großen Verlust.
Vater! Hab Mitleid mit mir! Erbarme dich meiner! Und schick um Rest!
Vor dem Haus ist die eine Sicht auf das Geschehen. Die Halle im Zürcher Schiffbau ist zweigeteilt. Eine Hauswand trennt innen und außen. Je nachdem, wo er sitzt, hat der Zuschauer einen anderen Blick auf das Geschehen. In der Pause wird gewechselt. Außen, das ist bei Regisseurin Karin Henkel jetzt das Heute, die Elektra-Tragödie in der Gegenwart. Drinnen, das ist die Vorgeschichte, die Welt von Elektras Eltern, Klytämnestra und Agamemnon, das, was Elektra innerlich bewegt. Denn die Trennung von innen und außen ist nicht bloß eine räumliche und eine zeitliche, sondern auch ein Innen und Außen in der Figur der Elektra selber. Ihr gegenwärtiges Handeln erklärt sich aus den Geschichten der Vergangenheit. Man könnte auch sagen, ihr bewusstes Handeln aus mythischen Bildern. Es ist sozusagen eine psychoanalytische, eine sehr heutige und kluge Sicht auf Elektra, die Regisseurin Karin Henkel vorschlägt.
Ich darf ja nicht wollen, sondern muss dem Muss gehorchen.
Natürlich lassen sich die beiden Schiffbauhälften am Ende nicht schalldicht voneinander trennen. Und gerade dies ist kein Makel. Im Gegenteil, immer wieder sind Worte oder Musikfetzen von der anderen Seite der Wand zu hören, mehr zu ahnen als effektiv zu vernehmen, als Reste eines noch nicht oder nicht mehr ganz fassbaren Geschehens, ein wunderbarer Effekt, als wären es innere Stimmen. Im Innern tobt es. Der Perspektivenwechsel von außen nach innen ist auch ein Wechsel der szenischen Temperamente. Was außen ganz Melancholie war, ist innen cholerisch. Hier hausen die Dämonen. Hier wird es laut, schrill, hier wird es auch szenisch üppig mit einer Potenzierung der Theatermittel, große Gesten, mächtige Bilder, Video, Musik. Hier herrschen ein schmieriger Ägist, Klytämnestras Neuer, und eine frivole Furie von Klytämnestra selber. Hysterisch versucht sie, ihren Gattenmord zu verdrängen. Im Grunde ist die Zürcher Elektra immer auch das verstörte kleine Mädchen, die kleine Elektra, die Karin Henkel der Erwachsenen auf der Bühne zur Seite stellt. Gegenwart und Vergangenheit durchdringen sich traumatisch. Das ist ein kluges Konzept der Regisseurin Karin Henkel und sie bringt es schlüssig auf die Bühne. In Zürich erlebt der Zuschauer Elektra nicht nur, sondern versteht sie auch. Ein Ereignis.
Findet Andreas Kloy. Elektra steht heute Abend wieder auf dem Spielplan des Zürcher Schauspielhauses. Syrische TV-Serien sind in der ganzen arabischen Welt beliebt. Doch jetzt im Bürgerkrieg sind die Drehbedingungen schwierig. So schauen sich Filmproduktionsfirmen nach Alternativen im Ausland um. Am nächsten liegt das Nachbarland Libanon. Christina Kapretz hat dort ein syrisches Filmteam auf dem Set besucht.
Das Dorf Assia liegt mitten in den libanesischen Bergen. Ein paar Dutzend Steinhäuser an idyllischer Lage. In der Ferne glitzert das Meer und hier in den Bergen weht ein kühler Wind. Diese ländliche Szenerie hat sich ein syrisches Filmteam für die neueste TV-Serie ausgesucht. Syrien und Libanon. Um die beiden Länder dreht sich auch der Plot. Die Geschichte handelt von zwei Dörfern, einem syrischen und einem libanesischen, unmittelbar an der Grenze. Ein despotischer Bürgermeister wiegelt die Menschen diesseits und jenseits der Grenze gegeneinander auf. Es gibt Krieg und am Schluss sind beide Dörfer zerstört. Dieses Werk ist eine schwarze Komödie, sagt der Autor Hasem Suleiman, ein ruhiger, nachdenklicher Mann. Es sei wichtig, dass die Leute in dieser schweren Zeit auch etwas zu lachen hätten. Und ebenso wichtig sei es, die syrische Filmindustrie am Leben zu erhalten. Früher hätten syrische Filmteams jedes Jahr an die 40 Serien gedreht. Jetzt seien es gerade noch 5 oder 6. Syrische Fernsehserien finden in der ganzen arabischen Welt ein Millionenpublikum, besonders während des Fastenmonats Ramadan. In den TV-Soaps war sogar indirekte Kritik am Regime möglich. Auch diese Serie kritisiert die politischen Verhältnisse. Doch Autor Hasem Suleiman mag nicht an mögliche Folgen denken. Wir denken nicht an Probleme. Wir drehen einfach unsere Serie, sagt er. Auch dass die Filmcrew in den libanesischen Bergen dreht, habe nicht nur mit dem Konflikt in Syrien zu tun. Natürlich wäre es heute gefährlich, in Syrien zu drehen. Aber sie hätten das idyllische Dorf im Libanon vor allem deshalb gewählt, weil es eine ideale Umgebung für die Geschichte biete. Die ist allerdings alles andere als idyllisch. Sie erzählt davon, wie der Krieg auch den Libanon erreichen wird. Für den Autor der Serie durchaus ein realistisches Szenario. Der Krieg wird kommen. Die beiden Länder sind sehr eng miteinander verbunden. Was bei uns passiert, beeinflusst auch den Libanon, sagt Hazem Suleiman. Der Autor und die Schauspieler sind während des Drehs oft mit Gedanken bei ihren Angehörigen in Syrien. Die Stimmung auf dem Set ist gedrückt. Wir sind alle traurig. Die Schauspieler brauchen mehr Zeit als gewöhnlich, um sich in ihre Rollen zu versetzen. Es ist eine schwierige Situation, sagt Autor Hazem Suleiman. Viele Schauspieler und Schauspielerinnen sind sich zwar gewöhnt, im Ausland zu spielen, an europäischen Theaterfestivals etwa oder in Filmproduktionen im Golf. Aber immer sind sie nach einem Projekt in ihr Damaskus zurückgekehrt, in die kulturelle Metropole des Nahen Ostens. Wohin sie jetzt zurückkehrten, das sei unsicher, sagt Regisseur Osama Al-Hamd. Der Schauspieler Adham Murshid ist nach New York gezogen und nur jetzt für diesen Dreh zurück in die Region gekommen. Zwar arbeitet er, der in Syrien ein berühmter Mann ist, in New York in einem Kleidergeschäft, um sich über Wasser zu halten. Doch im Vergleich zu vielen syrischen Flüchtlingen im Libanon oder in Jordanien geht es ihm in den USA gut. Darüber kann er sich angesichts der Lage in seiner Heimat jedoch nicht so richtig freuen. Vielleicht habe ich Glück, sagt Adham Murshid. Aber am Ende sind wir alle Verlierer. Wir haben alle unser Land verloren.
Die Reportage von Christina Capriz. Ein kleiner Mann mit rundem Kopf und rundem Bauch stand gestern Abend im Mittelpunkt. Gabriela Keggi, Sie waren an einem musikszenischen Abend, in dem es um Hans Eisler ging.
Und um seine Frauen. Denn klein und rund, hin oder her, er muss so charmant und witzig gewesen sein. Er hatte stets eine Frau an seiner Seite. In Berlin, dann im Exil und wieder zurück in der DDR. Drei dieser Frauen hat er geheiratet, eine nicht, aber offiziell mit einer zusammengelebt. Und mit allen vieren hat er Zeit seines Lebens ausführlich korrespondiert und sie mit ihm. Es gab also gestern Abend Briefausschnitte zu hören von Verflossenen, von zukünftigen und von gegenwärtigen. Und das zusammen mit Eislers Musik, das ergab diesen hinreißenden Abend. Zum Teil heiter, er nennt zum Beispiel alle seine Frauen Katze. Dann schnell und elegant, vor allem durch die raffiniert verwobenen Übergänge, Text, Musik, Musik, Text. Und dann auch bewegend, wenn man hört, wie er sich um die Frauen gekümmert hat. Die eine, die in der Sowjetunion 10 Jahre im Lager war, da hat er sie also versucht, wieder zurückzuholen und ihr beim Fußfassen geholfen. Und auch immer wieder erhellend, wenn man hört, wie er die Frauen in die Arbeit mit einbezog. Der hat ja zeitlebens gekämpft mit Arbeit und mit Anerkennung.
Gabriela Keggi, können Sie uns etwas über die Dramaturgie erzählen? Die ist ja wohl bei dieser Art Material das A und O.
So ist es. Der große Erzählstrang geht vom Exil aus, zuerst New York, dann Hollywood und dann kommt man nach und nach nach Europa zurück, Wien, dann Berlin, Pankow. Der Abend beginnt relativ anspruchsvoll mit dem Lied an die Nachgeborenen, dann gleich ein Bruch und noch in den letzten Akkord hinein sagt der Pianist Christoph Keller vom Klavier aus, warum haben Sie noch eine populäre Version geschrieben? Das sagt er zum Schauspieler auf der Bühne. Der schlüpft also vor unser aller Augen in die Rolle von Hans Eisler, geht zum Klavier, erklärt, Busch hätte das sonst nicht singen können, dann setzt er sich und spielt es uns vor und singt es uns vor.
In die Städte kam ich zu der Zeit der Unordnung, als der Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit wie auf ihn.
Hans Eisler, eine Biografie anhand von Briefen an seine und von seinen Frauen. der Blick zurück in vergangene Zeiten, zu vergangenen Lieben. Ist das nicht nostalgisch, um nicht zu sagen sentimental?
Überhaupt nicht. Die sülzen in ihren Briefen nicht herum. Das war etwas, was sie offenbar nicht kannten, nicht wollten. Das passte auch nicht zu ihrer politischen Gesinnung. Nein, die schreiben von der Arbeit. Er hatte auch seine liebe Mühe mit dem Komponieren. Sie schreiben über Probleme mit Polizei und Behörden, über angenehme und unangenehme Bekannte. Sie schreiben viel übers Briefschreiben. Und sie necken sich. Lou, die längst dauernde Ehefrau, nennt ihren Eisler Wurstel, Dackel, hässlicher Zwerg. Und er, der bleibt ihr auch nichts schuldig.
Meine liebste schwarze Katze, ich kann dir nicht jede Woche durch Monate hindurch Liebeserklärungen machen. Aber du weißt doch, dass ich sehr größeren Wert auf dich lege, um dich besonders zärtlich auszudrücken.
Ja, und als er dann doch einmal von Gefühlen geschüttelt wurde, der gute Hans, über das Ende einer Liebe, da setzt er sich schnell hin und schreibt, komponiert eine kleine Musik zum Abreagieren sentimentaler Stimmungen, so nennt er das Klavierstück.
Gabriela Keggi, Eisler singen zum Schluss, das ist ja eine Kunst für sich. Wie ist denn das gelungen?
Ja, ich muss ehrlich sagen, davor war mir auch fast am meisten bang, weil wenn diese Lieder so klassisch gesungen werden, dann passt das einfach nicht zu den Inhalten. Im Vordergrund steht immer die Sprache, der Text. Aber der ist da, die Noten sind ja auch fix notiert, also sollten die Tonhöhen auch stimmen. Ist also ein schwieriges Gleichgewicht. Aber das alles in einer möglichst schlichten und natürlichen Art vorzutragen. Und genau so war das gestern Abend von Helmut Vogel, von Anne von Schrottenberg und von Graziella Rossi. Egal ob Solo oder Chor.
Grün sind die Zweige, die Fahne ist rot,
Hans Eisler und die Frauen, Gabriela Kreggis Kritik zu diesem literarisch-musikalischen Abend am Freitag im Cabaret Voltaire in Zürich. Die nächste Vorstellung gibt's am kommenden Donnerstag. Eugen Onegin hatte am Samstag am Theater Basel Premiere. Da geht es aber nicht um die Oper von Tschaikowski, Maja Künzler.
Ja, sondern es geht um das Ballett Eugen Onegin. Und Oper wie Ballett basieren auf dem Versroman von Alexander Puschkin, Eugen Onegin. Das ist eigentlich dann schon die einzige Gemeinsamkeit.
Und ist das jetzt auch eines der großen klassischen Ballette à la Nussknacker?
Es ist auch ein großes Ballett, aber kein klassisches aus dem 19. Jahrhundert, so wie eben der Nussknacker oder wie Schwanensee. Es ist relativ jung. Zum ersten Mal auf die Bühne gebracht wurde dieses Thema, dieses Stück von John Cranko und dem Stuttgarter Ballett 1965. Und das wird jetzt immer wieder gespielt. Und die Musik ist also auch von Peter Tschaikowski, muss ich vielleicht ganz klar sagen. Aber immer wieder und auch an diesem Abend am Theater Basel neu zusammengestellt, verschiedene Stücke aus dem Repertoire von Tschaikowski.
Und worum geht es in diesem Stück und wie wird diese Geschichte in Basel inszeniert?
Also es spielt in Russland, auf dem Land und in St. Petersburg. In erster Linie ist es eine Liebesgeschichte. Es ist eine junge Frau aus dem Landadel, Tatjana. Sie verliebt sich in den reichen Adligen Eugen Onegin, wird aber von ihm abgewiesen. Nach Jahren treffen sich die beiden wieder. Sie ist inzwischen mit einem viel älteren, sehr reichen Mann verheiratet. Nun verliebt sich Onegin in sie und jetzt ist er der Abgewiesene. Also das ist kurz die Geschichte. Natürlich gibt es da weitere Verästelungen. Der Choreograf Richard Warlock konzentriert sich vor allem auf die Hauptpersonen. Also er erzählt die Gefühlsgeschichte dieser beiden Menschen, die sehr gegensätzlich sind. Tatjana offen, vertrauend, verträumt. Und Onegin ist sehr blasiert und kalt. Also er manipuliert diese Frau auch. Jetzt, wie wird es getanzt? Es ist kein Spitzentanz, wird auf flacher Sohle getanzt. Choreografisch fand ich es sehr einfallsreich, mit Tempo inszeniert, sehr dramatisch auch. Ich mochte ganz besonders dieses Ineinander von Ensemble-Szenen und Duos. Großartig, ausdrucksstark fand ich die Hauptdarstellerin Anna Lopez. Sie ist ganz neu im Ensemble, eine ältere Tänzerin. Und eine Nebenfigur, den Wladimir Lenski, ein Freund von Onegin, dem hat der Choreograf wirklich diesen spontanen, herzhaften, aber auch jähzornigen Charakter so schön auf den Leib geschneidert. Und gefallen hat mir auch das Bühnenbild. Das war mehr als eine dezente Kulisse, die einfach Raum gegeben hat für den Tanz. An der hinteren Rückwand war ein Vorhang, manchmal ein Holztor. Das hat sich in der Mitte dann geöffnet und den Blick auf eine Landschaft freigegeben oder auf eine Bibliothek. Es war nicht einfach Fotoprojektion, sondern gefilmte Szenen sehr sinnlich suggestiv.
Also alles in allem ein gelungener Ballettabend. Nächste Vorstellung am Theater Basel ist am kommenden Donnerstag. Religiöse Kunst um Gottes Willen. So titelt der erste Artikel im Sammelband, den Ihnen jetzt Judith Wipfler in ihrem Buchtipp vorstellen möchte. Er handelt von Kunst und Religion im Zeitalter des Postsäkularen.
Aktuelle Kunst tut sich schwer mit Religion. Aktuelle Kunst ist voll von Religion. Beide Thesen scheinen zu stimmen, liest man die Beiträge im kritischen Reader Kunst und Religion im Zeitalter des Postsäkularen. Er ist Ergebnis eines interdisziplinären Projekts an der Hochschule für Design und Kunst Luzern. Und die Vielstimmigkeit, ja sogar Widersprüchlichkeit im Band machen ihn ebenso spannend wie relevant. Das mitgelieferte Bildmaterial zieht freilich die ersten Blicke auf sich. Ein Kruzifix in der Küche abgestellt. Ein Parkplatz reserviert für Vater, Sohn und Heiligen Geist. Abendmahlsgeschirr aus Lego-Plastikbausteinen. Aktuelle Kunst, die zuerst anstößig wirkt und beim näheren Nachdenken doch theologisch ist. Wo hat Gott, wo hat der Glaube noch Platz in unserer Welt? Dank solcher Kunstwerke bricht das Göttliche ins Alltägliche ein, wird ein Parkplatz zum Platzhalter für Gott. Rund 50 Kunstwerke macht der Reader in Bild und Farbe zugänglich. Erfreulich viele davon aus der Schweiz oder in der Schweiz zu sehen. Diskutiert werden sie auf sehr unterschiedlichem Niveau. Einige Artikel stellen auch einfach eine Art Grundwissen über religiöse Kunst zur Verfügung. Kurze Abrisse über das unterschiedliche Bildverständnis in den Konfessionen etwa. In anderen Artikeln geht's dann aber auch an die Substanz. Fressen und gefressen werden. Ein verstörender Aufsatz zur Eucharistie, einem christlichen Hauptritual und auch Symbol. Was der kritische Reader leistet, ist nicht weniger als eine Dialogbefähigung. Er kann der Arroganz und ja auch Unwissenheit abhelfen, die mitunter in der Kunst- und Kulturszene gegenüber Kirche herrscht. Und auf der anderen, kirchlichen Seite, der Unbedarftheit, mit der mitunter Christenmenschen der postsäkularen Kunst gegenüberstehen. Wer sich informiert und reflektiert in den zeitgenössischen Dialog von Kunst und Religion begeben will, kann sich dafür mit diesem Reader fit machen.
Der Buchtipp von Judith Wipfler. Kunst und Religion im Zeitalter des Postsäkularen. Ein kritischer Reader. Erschienen im Transkript Verlag und herausgegeben von Silvia Henke, Nika Spaliger und Isabel Zürcher.
Wir haben es in den Nachrichten gehört, in Los Angeles wurden diese Nacht zum 70. Mal die Goldenen Globes vergeben, der wichtigste Filmpreis nach den Oscars. Auch der Österreicher Michael Haneke konnte eine goldene Weltkugel entgegennehmen. Haneke gewann mit seinem Drama Amour den Golden Globe in der Sparte fremdsprachiger Film. Der Film erzählt von einem alten Ehepaar, dessen Liebe durch Alter und Krankheit auf die Probe gestellt wird. Der 70-jährige Regisseur Haneke dankte bei der Preisvergabe vor allem seinen Hauptdarstellern, den französischen Altstars Emmanuel Riva und Jean-Louis Trintignant. Bei der Vergabe der Golden Globes kam ein weiterer Österreicher zu Ehren. Der gebürtige Wiener Christoph Waltz wurde für seine Nebenrolle in Quentin Tarantinos Django Unchained gekürt. Nach ihrer Halbschwester Pola erhebt nun auch Nastassja Kinski Vorwürfe gegen ihren Vater, den Schauspieler Klaus Kinski. Kinskis älteste Tochter Pola hat letzte Woche publik gemacht, dass ihr Vater sie jahrelang sexuell missbraucht habe. Nach Angaben von Nastassja Kinski hat der 1991 verstorbene Schauspieler auch sie mit Annäherungsversuchen verstört. Er habe sie jedoch nicht vergewaltigt. Sie habe große Angst vor ihrem Vater gehabt, sagt die heute 51-jährige Nastassja. Klaus Kinski sei ein Tyrann gewesen, der sie niederträchtig beschimpft habe. Sie sei froh, dass er nicht mehr lebe. Der Künstler Georg Baselitz möchte erstmals nur schwarze Bilder malen. Ich träume davon, ein Bild unsichtbar zu malen, sagte der 74-Jährige dem Magazin Focus. Derzeit experimentiere er in seinem Atelier damit, Bilder unter schwarzen Farbschichten praktisch verschwinden zu lassen, erklärte Baselitz. Dabei gehe es ihm nicht etwa darum, unsichtbare Farbe zu verwenden, sondern um die Idee, ein Bild erst im Kopf entstehen zu lassen. Josef Beuys habe einfach das Bild verkehrt herum an die Wand gestellt und so das Geheimnis bewahrt, erklärte der Maler. So ungefähr stelle er sich das auch vor.
Um den großen Regisseur Peter Zadek und seine Kulissen, um das geht es heute im Feuilleton der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nadja Fischer.
Anlass dazu ist ein offenbar grandioser Bildband, den Zadeks langjährige Lebens- und Arbeitsgefährtin Elisabeth Plessen herausgegeben hat, über 3 Jahre nach Zadeks Tod. Das großformatige Buch stellt die Bühnenbilder ins Zentrum, die ja weit mehr seien als Bilder, wie die FAZ betont. Kulissen seien konkrete Utopien, die einer Inszenierung den nötigen Halt gewährten. Peter Zadek selber nannte die Räume, die ihm seine jeweiligen Bühnenbildner bauten, sogar Häuser, in denen er wohnen konnte. Den Fotoband mit dem profanen Titel »Peter Zadek und seine Bühnenbildner« bezeichnet die FAZ als wahrhaftige Wunderkammer. Das Buch dringe zu den Geheimnissen so mancher Inszenierung von Zadek vor, ja gar zu den Geheimnissen des Theaters überhaupt. Es schaffe mit zahlreichen Stimmen, Probenfotos und Skizzen ein Problembewusstsein für dramaturgische Herausforderungen im Theater. Und der Bildband zeige eindrücklich die Vielseitigkeit des Regisseurs Zadek. Mit welchen Bühnenbildnern und Lichtdesignern Peter Zadek auch zusammenarbeitete, er versuchte jedes Mal wieder am Nullpunkt anzufangen. Ohne Trapez, ohne List, ohne bewährte Lösungen.
Unter dem Titel Künstler, Kapitän und Brückenbauer erinnert die Neue Zürcher Zeitung heute an den Jazzpianisten und Komponisten George Grunz, der letzten Donnerstag mit 80 Jahren gestorben ist.
Die Musik sei für George Grunz ein großes Schiff gewesen, schreibt die NZZ und bezeichnet Grunz als weltoffenen Kapitän, der diverse Wellen und Strömungen erkundete und sich auch um den Brückenschlag zwischen Sparten und Kulturen bemühte. Der international erfolgreichste Jazzmusiker aus der Schweiz sei ein vielseitiger und umtriebiger Musiker gewesen, der auf der Bühne auch mit Entertainer-Qualitäten brilliert habe. Der Tagesanzeiger stellt fest, dass man sich den Schweizer Jazz schlicht nicht recht vorstellen könne ohne George Grunz. Der Jazzpianist habe eine internationale Karriere hingelegt, Zitat, gegen alle helvetischen Wahrscheinlichkeiten. Er habe mit den Größten gespielt, sei jedoch immer auch unkompliziert an den hiesigen Jazzschulen verkehrt und habe jüngere Jazzer in seine Bands geholt, betont der Tagesanzeiger. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert heute an die, Zitat, Jazz-Koryphäe George Grunz, der keine stilistischen Scheuklappen gekannt habe und, wie die FAZ schreibt, sogar Grenzübergänge hin zur schweizerischen Folklore gewagt habe. Und weiter, die Basler Mischung aus Solidität und Weltläufigkeit sei Grunz bei seinen vielfältigen Aktivitäten zustatten gekommen.
Sekunden Wissen.
Am 14. Januar 1941 stand Europa im Zweiten Weltkrieg. Das war vor 62 Jahren. Und heute, vor 62 Jahren, begann ein Stück symbolische Widerstandsgeschichte. Das V-Symbol für Victory, für Sieg, wurde geboren. 100 Sekunden Wissen von Sarah Herwig.
Am 14. Januar 1941 rief Victor de Lavelay, belgischer Politiker im britischen Exil, über den Auslandsdienst der BBC seine Landsleute in Belgien zum Widerstand auf. Er schlug als Widerstandssymbol den Buchstaben V vor. V für Englisch Victory, für Französisch Victoire und Flämisch Freiheit. Widerständler sollten das V auf Wände und Straßen malen und sich gegenseitig mit der V-Geste grüßen. Zeige und Mittelfinger zu einem V ausgestreckt, die Handfläche gegen außen. Es ging um psychologische Kriegsführung. Das V-Symbol, ob gezeichnet oder als Geste, sollte die deutschen Besatzungstruppen demoralisieren. Der Aufruf hatte Erfolg. Innerhalb von wenigen Wochen erschien das Zeichen auf Hauswänden überall in Belgien, Nordfrankreich und Holland. Mitte des Jahres 1941 wurde es bereits im ganzen besetzten Europa verwendet. Auch Winston Churchill benutzte die Geste. Die BBC machte daraus eine regelrechte Kampagne. In ihren Sendegefäßen für das besetzte Festland rief sie zum symbolischen Widerstand auf und ließ dem visuellen V bald ein akustisches folgen. Das Morsezeichen für V. Kurz, 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 lang. Es half dem besetzten Europa, die BBC-Frequenz auf dem Radio zu finden.
You wear no uniforms and your weapons are different from ours. But they're not less deadly.
Ihr tragt keine Uniformen und eure Waffen sind andere als unsere, aber sie sind nicht weniger tödlich, spricht hier die BBC dem besetzten Europa Mut zu. Das V-Symbol für Widerstand überlebte den Zweiten Weltkrieg. Die Hippie-Bewegung benutzte es, die Peronisten oder die Grüne Revolution im Iran. Aber Achtung, die Victory-Geste mit dem Handrücken gegen außen hat ungefähr die Bedeutung des Stinkefingers.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.